Du kennst sicher genau diesen einen Moment im Leben, an dem das absolute Fundament deiner Identität plötzlich irgendwie Risse bekommt.
Oh ja, diese Momente, wo wirklich alles wackelt.
Genau. Und wir sprechen hier halt nicht von einem miesen Tag im Büro oder so. Oder dass mal ein Deal platzt.
Nee, das ist eine ganz andere Kategorie.
Richtig. Wir sprechen von dieser existenziellen Krise nachts um 3. Wenn du an die Decke starrst und plötzlich merkst, alles, worauf ich gebaut habe, das bricht gerade in Zeitlupe zusammen.
Ja, die Karriere, Beziehungen, das ganze Selbstbild.
Exakt. Man fühlt sich da völlig entblößt. Man fragt sich halt, was bleibt eigentlich noch von mir übrig, wenn diese ganzen äußeren Stützen wegfallen.
Und genau dieser Moment der totalen Nullstellung, der spült ja unsere tiefsten menschlichen Ängste an die Oberfläche. Da ist dann nicht nur die Sorge um die Miete.
Sondern?
Es ist die nackte Panik vor der völligen Bedeutungslosigkeit. Also dieses Gefühl, dass die eigene Existenz einfach keinen Wert hat, wenn man nicht mehr leistet oder funktioniert.
Und genau da, also exakt an diesem Punkt, setzen wir heute an. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir nehmen uns heute Notizen aus einer Vorlesung von Dr. John Oswald vor.
Ein fantastisches Material. Er analysiert da die Jesaja Kapitel 54 und 55.
Ja, und wir lassen die ganze theologische Fachsprache heute mal weitgehend weg. Wir schauen uns an, was dieser uralte Text eigentlich ist. Das ist nämlich quasi eine meisterhafte psychologische Fallstudie über unsere modernsten Ängste.
Es geht da um diesen massiven Unterschied zwischen unserer heutigen brutalen Leistungskultur und dem Konzept der echten, bedingungslosen Gnade.
Genau. Und wir schauen uns an, warum das Vortäuschen von Expertise oder auch Spiritualität das Gefährlichste ist, was du deinem eigenen Verstand antun kannst.
Aber um das zu verstehen, müssen wir uns kurz die Ausgangslage anschauen, in der die Menschen in diesem Text stecken.
Richtig. Wir reden hier über Zion. Eine Gruppe von Menschen, die alles verloren hat und sich im Exil in Babylon befindet.
Ja, sie haben ihren Staat verloren, ihre Heimat. Einfach ihre komplette kulturelle Identität. Wenn wir uns da mal historisch reinversetzen, ist die Verzweiflung extrem greifbar.
Der Text nutzt da ja auch ein ziemlich drastisches Bild.
Er vergleicht das Volk mit einer kinderlosen Witwe. Und das war in der damaligen Gesellschaft im Nahen Osten nicht einfach nur ein Schicksalsschlag.
Sondern wirklich das Ende, oder?
Absolut. Das unweigerliche Ende. Keine Kinder zu haben bedeutete halt, da ist niemand, der für dich sorgt. Niemand, der deinen Namen weitergibt.
Wow, okay.
Das war das absolute Synonym für die totale kulturelle und physische Auslöschung. Die standen wirklich kurz davor, aus den Geschichtsbüchern radiert zu werden.
Und in genau diese Atmosphäre der absoluten Ausweglosigkeit hinein passiert laut der Analyse etwas völlig Verrücktes.
Ja, der Ton ändert sich komplett.
Genau, die Kapitel davor waren immer von so einer vagen Erwartung geprägt. So nach dem Motto, haltet durch, vielleicht kommt irgendwann Hilfe.
Aber dann, in Kapitel 45, wird daraus eine sehr direkte Einladung.
Richtig. Es heißt plötzlich nicht mehr, wartet ab, sondern komm und nimm teil.
Und möglich wurde das durch diese Figur des Dieners aus Kapitel 53.
Ja, der Diener, der die Lasten auf sich genommen hat. Und die Art und Weise, wie diese Einladung dann formuliert wird, das greift ja die intimste Angst der Leute auf eine völlig paradoxe Art an.
Ja, Gott sagt dieser verlassenen Witwe ernsthaft, sie soll anfangen, ihr Zelt zu vergrößern.
Zeltpflöcke tiefer einschlagen und so weiter, weil sie mehr Kinder haben wird als eine verheiratete Frau.
Was hier faszinierend ist, das ist ja ein fast schon absurdes Versprechen für jemanden in so einer Lage. Das fordert einen kompletten Paradigmenwechsel.
Absolut. Und um zu verstehen, warum das so extrem schwer anzunehmen war, müssen wir über Scham reden.
Genau, das Konzept der Scham in der Antike.
Oswald liefert da in seinen Notizen diese brillante Definition. Er sagt, Scham ist nicht einfach, wenn man auf einer Party über den Teppich stolpert und rot anläuft.
Nee, das ist Peinlichkeit, keine echte Scham.
Richtig. Scham entsteht, laut ihm, wenn das, worauf du dein ultimatives Vertrauen gesetzt hast, unter dir kollabiert.
Die Stuhlanalogie.
Ja, die Analogie ist extrem greifbar. Also stell dir vor, du stehst vor all deinen Freunden und Kollegen und präsentierst voller Stolz einen Stuhl.
Einen Stuhl, von dem du sagst, der ist absolut unzerstörbar.
Genau, du nimmst Anlauf, lässt dich mit deinem ganzen Gewicht auf diesen besten Stuhl der Welt fallen und das Ding zersplittert in 1000 Einzelteile.
Autsch.
Ja, du liegst auf dem Boden, es tut weh und der ganze Raum lacht dich aus. Das ist Scham.
Und exakt das ist den Menschen damals im Exil passiert. Sie dachten, ihr Stuhl, also Gott, ihr Tempel, ihr Status, der wäre unzerstörbar.
Und dann kamen die Babylonier.
Der Stuhl brach zusammen.
Genau.
Und wenn du einmal so hart aufgeschlagen bist, dann setzt du dich nie wieder einfach so auf einen Stuhl.
Nee, du tastest ab jetzt alles vorsichtig ab, voller Misstrauen.
Und genau an diesem psychologischen Tiefpunkt setzt Gott an. Er verspricht dich nur ein bisschen Besserung, sondern diese Scham komplett auszulöschen.
Wahnsinn.
Er sagt, ihr werdet die Schande eurer Jugend und die Demütigung völlig vergessen. Das ist nicht nur ein, ich baue den Stuhl wieder zusammen. Das ist eine komplette Veränderung der Realität.
Aber da sind wir ja direkt bei einem logischen Problem. Also wenn ich da blutend am Boden liege und mir jemand sagt, ich baue dir ein Imperium und lösche deine Scham aus.
Dann fragst du dich, wer bist du eigentlich?
Ja, genau.
Also, wer bist du, dass du das kannst? Wenn der Typ von nebenan das sagt, lache ich ihn aus. Ich brauche Referenzen.
Und der Text liefert genau diese Referenzen. Er nennt 5 sehr spezifische Titel für Gott.
Schöpfer, Herr der Heerscharen, Ehemann, Erlöser und der Heilige Israels.
Titel bauen wirklich auf, wer hier diese massiven Versprechungen macht. Macht und extreme Intimität werden da verwoben.
Schöpfer, ist klar.
Ja, er kennt jede Schraube im Universum. Herr der Heerscharen impliziert unbesiegbare Macht. Und der Heilige Israels spricht von moralischer Perfektion.
Und dann haben wir den Erlöser. Die Notizen betonen stark, dass das damals ein juristischer Begriff war, der Goel.
Der nächste männliche Verwandte, genau. Der, der dich aus der Sklaverei freikauft.
Der sein eigenes Kapital opfert, weil du zur Familie gehörst. Aber hier wird es wirklich interessant für mich. Der Titel Ehemann.
Ja, das ist der Knackpunkt.
Für viele Menschen heute ist Gott ja eher so der ferne Richter, der von oben herabschaut und sagt, du sprengst dich nicht genug an. Wie passt dieses kühle Richter-Image mit dem Titel Ehemann zusammen?
Es passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist der Geniestreich des Textes, den Oswald da herausarbeitet.
Er bringt Aristoteles ins Spiel, oder?
Genau. Aristoteles hatte diese Idee vom ultimativen Wesen, dem unbewegten Beweger. Und seine eiserne Regel war, dieses Wesen kann unmöglich eine Person sein.
Weil Person sein bedeutet Beziehung.
Ja, und Beziehungen machen verletzlich. Ein Gott, der traurig sein kann, wäre für Aristoteles mangelhaft. Sein Gott ist eiskalt und unberührt von unserem Leid.
Und der Jesaja-Text behauptet einfach mal das absolute Gegenteil. Der Schöpfer des Universums entscheidet sich freiwillig, sich angreifbar zu machen.
Er nennt sich Ehemann. Er öffnet sich für Liebeskummer.
Und das führt uns zu etwas, womit viele echt Bauchschmerzen haben. Der Zorn Gottes. Die Vorlesung argumentiert da ja sehr provokant.
Absolut. Sie sagt, Gott wird wütend, gerade weil er liebt.
Das Wort für Liebe ist Hesed, oder? Treue, loyale Liebe.
Lass uns das mal auf eine Alltagssituation runterbrechen. Wenn ich sehe, wie ein fremder Teenager auf der Straße Drogen nimmt, habe ich vielleicht Mitleid.
Aber du liegst nachts nicht wach deswegen.
Genau. Aber wenn es mein eigenes Kind ist, das sich zerstört, dann empfinde ich kein kühles Mitleid. Ich empfinde flammenden Zorn.
Weil du das Kind liebst.
Ja. Zorn auf die Situation, auf das, was das Kind sich antut. Der Zorn ist ein direktes Barometer für die Liebe. Wäre es ihm egal, gäbe es keinen Zorn.
Aristoteles Gott empfindet keinen Zorn, aber halt auch keine Liebe.
Richtig.
Oswald macht in der Vorlesung auch klar, dass dieser Zorn extrem begrenzt ist. Er ist nur für einen Moment. Aber das Mitgefühl ist ewig.
Und wenn man sich da das hebräische Wort für Mitgefühl ansieht, wird es richtig tief.
RHM, richtig.
Ja, exakt dieselben Konsonanten wie das Wort für Gebärmutter. Das ist also keine distanzierte Wohltätigkeit.
Das ist eine mütterliche Zärtlichkeit, ein Instinkt, das Volk zu beschützen.
Und aus dieser Zärtlichkeit heraus schließt er einen Friedensbund. Aber auch hier müssen wir den Begriff Frieden, also Shalom, echt nachschärfen.
Weil wir heute unter Frieden meistens nur einen Waffenstillstand verstehen.
Genau, ein bloßer Waffenstillstand. Man schießt nicht mehr aufeinander, aber das war's.
Ein kalter Vertrag halt.
Ja, eine juristische Abwesenheit von Konflikt. Aber Shalom bedeutet völlige Ganzheit und Versöhnung.
Der Stuhl wird nicht nur geklebt, es entsteht ein völlig neues Meisterwerk.
Genau das.
Das zeigt sich in diesem wahnsinnigen Bild aus dem Text. Gott beschreibt dieses traumatisierte Volk plötzlich als eine Stadt aus Edelsteinen.
Saphire, Rubine, sie sind für ihn extrem kostbar.
Werkzeuge, sondern Diamanten in einer Fassung. Aber wenn es um diese Wiederherstellung geht, stoßen wir ja auf ein philosophisches Problem. Es geht um Gerechtigkeit.
Das wirft eine wichtige Frage auf.
Dr. Oswald vergleicht hier Martin Luther und John Wesley.
Ja, erklär das mal kurz.
Also im 16. Jahrhundert rang Luther mit der Frage, wie man vor einem perfekten Gott bestehen kann. Der Leistungsdruck der Kirche zerstörte ihn fast.
Bis er erkannte, dass man nicht aus eigener Kraft perfekt sein muss?
Genau, die Rechtfertigung. Man wird durch Christus als gerecht gezählt. Eine unglaubliche Erleichterung.
Aber John Wesley blickt später darauf und sagt, hey, da fehlt was.
Wesley meinte, wenn wir nur juristisch freigesprochen werden, ändert sich an unserem echten Leben ja nichts.
Es ist ein Unterschied, ob Gott mich nur vor Feinden rettet, also Rechtfertigung, oder ob er mir wie einem Diamanten eine neue, feste Fassung gibt, in der ich richtig lebe. Das wäre Gerechtigkeit.
Richtig. Wesley sagte, man wird befähigt, gerecht zu leben. Man wird transformiert.
Weil, wenn ich nur juristisch gerettet werde, könnte ich ja weiterleben wie ein Idiot.
Und genau das ist die Gefahr. Oswald zitiert George Barner, der das untersucht hat. Oft gibt es bei Gläubigen keinen messbaren Unterschied mehr im Leben.
Die betrügen bei der Steuer genauso wie alle anderen.
Weil sie denken, ich habe mein Ticket in den Himmel, ich bin gerechtfertigt, also egal wie ich lebe.
Aber das verfehlt Shalom komplett. Ohne echte Beziehung und Veränderung ist das wertlos.
Gott rettet die Menschen ja nicht, damit sie in ihrer Zerstörung weiterleben. Er rettet sie für eine Transformation.
Und dann macht der Text in Kapitel 55 diesen rhetorischen Schwenk. Wie reagieren wir Menschen auf diese Transformation?
Gott lädt ein, Wein und Milch zu kaufen. Ohne Geld.
Was damals ja absolute Lebensgrundlagen waren. Wasser fürs Überleben, Milch für die Nahrung.
Alles umsonst. Reine Gnade. Und das trifft unser menschliches Ego extrem hart.
Weil wir uns alles verdienen wollen, oder?
Ja. Wir wollen die Kontrolle behalten. Wenn ich etwas kaufe, gehört es mir. Ich bin unabhängig.
Aber hier muss man zugeben, dass man bankrott ist. Man muss seine Autonomie aufgeben.
Und wir verwechseln Autonomie oft mit echter Substanz. Der Text spricht von Herrlichkeit.
Glory. Das stellen wir uns ja oft so ätherisch vor. Heiligenschein und so.
Aber im Hebräischen bedeutet das Solidität, Gewicht, Realität. Wie eine Ziegelmauer, gegen die man rennt.
Wir alle kennen das Gefühl, oder? Dass wir diese Solidität oft nur vortäuschen, anstatt den harten Weg der Veränderung zu gehen.
Oh ja. Oswald warnt da extrem vor Priesterseminaren.
Echt jetzt?
Ja. Er sagt, das kann lebensgefährlich für die Seele sein. Man lernt da, spirituell zu wirken, ohne es zu sein.
Man redet über Gott, aber nicht mehr mit ihm.
Man setzt die Maske auf. Und das Schauspielern ist irgendwann einfacher als die harte Realität.
Und wer das zu lange macht, verliert den Zugang. Das führt uns zu diesem dunklen Konzept, der Metapher vom zerstörten Radioempfänger.
Die unverzeihliche Sünde.
Das ist also kein einmaliger Fehler, kein Ausrutscher.
Nein, es ist das mutwillige, schleichende Zerstören des eigenen Empfängers für Gottes Gnade.
Oswald bringt da die Geschichte von Aaron Burr, dem späteren US-Vizepräsidenten. Das ist echt gruselig.
Der Mann, der Hamilton erschossen hat.
Genau. Burr war mit 17 in Princeton. Es gab da diese spirituelle Erweckung. Alle änderten ihr Leben.
Er spürte den Sog auch, aber er wollte die Kontrolle nicht abgeben.
Er ging in sein Zimmer und sagte zu Gott, lass mich in Ruhe. Wenn du mich in Ruhe lässt, werde ich nie wieder nach dir rufen.
Er hat nicht nur leiser gedreht, er hat den Empfänger aus der Wand gerissen.
Und er hat angeblich nie wieder in seinem Leben auch nur einen Hauch von Überführung gespürt.
Die Frequenz existierte für ihn einfach nicht mehr.
Aber zum Glück bleibt Jesaja 55 nicht da stehen. Der Text sagt, Gottes Wort ist wie Regen, der das harte Land aufweicht.
Und da bringt Oswald die Geschichte von Luis Zamperini.
Der Olympionike von 1936.
Ja. Er stürzte im Krieg ab, überlebte 47 Tage auf dem Ozean und kam dann in ein brutales japanisches Gefangenenlager.
Wo er jahrelang furchtbar gefoltert wurde.
Als er heimkam, war völlig zerstört. PTSD. Er war Alkoholiker.
Er hatte diese Albträume, wo er dachte, er kämpft gegen seinen Peiniger. Aber in Wahrheit hat er fast seine eigene Frau erwürgt im Schlaf.
Sein Leben lag in Trümmern. Der Boden war komplett verkrustet. Und dann, 1949, ging er zu einer Predigt von Billy Graham.
Wo er genau diese Botschaft von bedingungsloser Gnade hörte.
Und in der Nacht passierte das Unglaubliche. Dieser verkrustete Boden seines Lebens wurde von der Gnade förmlich aufgeweicht.
Er nahm das an und laut eigener Aussage hatte er ab dieser Sekunde nie wieder diese Albträume.
Er hörte auf zu trinken, rettete die Ehe, er reiste später sogar nach Japan und vergab seinen Wärtern.
Wow.
Das ist diese wahre Herrlichkeit, diese Solidität der Veränderung.
Und wenn wir jetzt die Fäden zusammenziehen, das eigentliche Ziel dieser alten Texte ist total erstaunlich.
Gott macht seinen eigenen Ruf, seinen Namen davon abhängig, wie radikal sich das Leben von unperfekten Menschen durch seine Gnade verändert.
Er sagt quasi, schaut euch Leute wie Zamparini an.
Wir sind der lebende Beweis für seine Realität.
Wir haben heute viel darüber gesprochen, dass Menschen oft ihren inneren Radioempfänger zerstören, einfach weil sie lieber ihre eigenen Masken aufrechterhalten wollen.
Ja, weil es weniger kostet.
Und wenn Scham wirklich bedeutet, dass der Stuhl, auf den du dich fetzt, zusammenbricht, dann frag dich mal, worauf sitzt du gerade in diesem Moment in deinem eigenen Leben?
Eine sehr gute Frage.
Und hast du vielleicht unbewusst das Radio in dir leiser gedreht, weil du Angst hast, dass eine echte, ehrliche Überprüfung zeigen würde, dass dein Stuhl ohnehin schon wackelt?
Mhm.
Denk mal drüber nach. Lass das wie Regen auf harten Boden fallen. Bis zum nächsten Deep Dive.